Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ein prachtvoll ausgestattetes antikes Spektakel, Gladiator 2. Der neue Gladiator-Film ist also da nach fast 25 Jahren. So lange hat es gedauert, bis diese Fortsetzung gedreht werden konnte. Wir werden natürlich über die Rückkehr der Gladiatoren ins Kolosseum hier reden in dieser Sendung. Wir haben auch viele andere faszinierende Filme für Sie. Zum Beispiel das Teufelsbad, ein ganz düsterer Thriller aus Österreich, den dieses Land in das Oscar-Rennen schickt. Wir reden über No Other Land, Panorama-Publikumspreisträger dieser Berlinale und auch Dokumentarfilmpreisträger der vergangenen Filmfestspiele in Berlin. Und wir haben wieder großartige Gäste. Thilo Wüdra wird zu uns kommen und reden über sein neues Buch. Und das ist die Beschreibung einer großen Liebe, eigentlich der Liebe im Leben des Alfred Hitchcock. Hitch und Alma, und ohne sie wären all seine großen Filme nicht entstanden. Das wird uns Thilo Wüdra nachher auch bestätigen. Und wir freuen uns sehr auf den Besuch von Sebastian Schneider, der in einem sehr schönen, sehr klugen filmischen Essay sich der Figur von Thomas Mann und von Felix Krull gleichzeitig annähert. Wie er das gemacht hat, wird uns auch erzählen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Es ist eine Kunst, Gladiatoren auszuwählen. Es sind für gewöhnlich Kriegsgefangene.
Ich erhebe Anspruch auf diese Stadt zum Ruhme Roms.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Gladiator-Film. Es hat eine ganze Weile gedauert. Im Jahre 2000 hat der Ridley Scott mit Gladiator neue Maßstäbe gesetzt für den Sandalenfilm. Und das war wirklich toll, weil das war ja eigentlich ein verstaubtes Genre. Und plötzlich schien alles möglich, weil der Film so frisch war und so unbekümmert. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr lange gedauert, bis nun ein zweiter Teil gekommen ist. Wieder von Ridley Scott inszeniert und angesehen hat sich dieses Werk für uns. Anna Wollner, dich erstmal herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hattest du in der Schule eigentlich Latein, Griechisch,
Humanistisch? Nein, weder Gymnasium? Das eine noch das andere, obwohl ich auf einem humanistischen Gymnasium war. Ich hatte Französisch. Ich kann sagen, alia acta est und alles, was in Asterix vorkommt und mehr leider nicht.
Na, immerhin. Ich hatte das übrigens. Also ich habe wirklich so eine altsprachliche Ausbildung und mochte das auch immer sehr. Also den Blick auf die Antike. Und ich mag auch diesen Blick hier, weil der sich ja darum nicht wirklich kümmert. Auch in diesem Film wieder muss man sagen, Ridley Scott hat keinen Film gemacht fürs humanistische Gymnasium, sondern einfach für das gute alte Popcorn-Kino.
Ja, also ich glaube, weiter kann man vom humanistischen Gymnasium nicht entfernt sein als dieser Film. Ich sehe aber schon Abiturienten und Abiturientinnen in ihren Büchern wälzen, um zu suchen, wo denn bitte im Kolosseum Haie aufgetaucht sind, wo es Affen gab, die aussahen, als seien sie Alien entsprungen, die gegen Gladiatoren gekämpft haben, und auch die Römer, die in einem Café saßen, 1200 Jahre vor Erfindung des Buchdrucks eine Zeitung zu lesen. Also Ridley Scott hält sich natürlich mal wieder weder an Fakten noch an alles andere und macht wirklich einfach ein riesengroßes Spektakel aus Gladiator 2.
Diese Zeitungsszene fand ich auch am allerbesten. Also Roma heißt, glaube ich, diese Tageszeitung, die da gelesen wird. Es ist wirklich egal, Anna. Aber lass uns darüber reden, was da passiert, weil man könnte schon sagen, mit allem Respekt, aber das ist schon auch so eine Kopie des ersten.
Ja, es ist eigentlich die gleiche Geschichte nochmal erzählt, nur dass eben Russell Crowe nicht mehr mitspielt und auch nicht Joaquin Phoenix. Die haben bekannterweise den ersten Teil ja nicht überlebt, sondern diesmal wird ja Lucius ins Rennen geschickt. Mhm. Den hat man im ersten Teil schon gesehen, damals noch in sehr jungen Jahren, der geheime Sohn von Maximus. Der wurde jetzt knapp 20 Jahre, waren es glaube ich, versteckt in Nordafrika, und der ist ausgebildet worden zu einem astreinen Kämpfer und muss in einer der ersten großen oder in der ersten großen Schlacht direkt seine Heimatfestung verteidigen, gegen den Tribun von Pedro Pascal gespielt, Lucio von Paul Mescal. Der verliert seine Frau, kommt dann nach Rom und wird wie sein Vater einst erst Sklave und dann Gladiator.
Und hat einen ganz miesen Chef, also der Besitzer dieser Gladiatorenschule, dieses Unternehmens, muss man ja sagen, ne? Ist ein mittelständischer Unternehmer. Denzel Washington spielt den grandios, und das ist eigentlich für mich der Hit des ganzen Films. Wir werden sicher über ein paar Dinge reden, die etwas befremdlich sind, aber ihm zuzusehen, also wie intrigant, wie bösartig er ist, wie er die Fäden zieht, der Macht auch in Rom, das ist schon ein großes Erlebnis.
Ja, das ist eigentlich eine Figur, die ja schon was Shakespeare-haftes hat oder was aus einer griechischen Tragödie, wie er da auch sitzt, die ganze Zeit ja wirklich intrigiert an seinen Ringen spielt, böse guckt, und er hat aber natürlich auch leichte Gegner, und damit meine ich nicht Lucius, der ist natürlich bekanntermaßen sehr, sehr stark, sondern die beiden Kaiser, mit denen er sich abgibt, die sind so eine Mischung aus Remus und Romulus und Beavis und Butthead, also auch hier wieder Antike gepaart mit Popkultur, die einen kleinen Affen dabei haben und die ja wirklich also sowas von Führungskräfte untauglich sind, dass er da tatsächlich relativ gute Chancen hat, seine Intrigen bis zum Ende durchzuführen.
Das hat Spaß gemacht, dem zuzusehen. Spaß macht auch, finde ich, zu sehen, wie das alte Rom hier entworfen wird. Also es sind spektakuläre Ansichten. Dazu kommen diese atemberaubenden Kampfszenen. Da kracht es auch nur so. Aber ich muss dir sagen, ab und zu bin ich dann doch zusammengezuckt. Und nicht, wenn es gekracht hat bei diesen Kampfszenen, sondern bei diesen Dialogen. Also was die für einen Unsinn zusammenreden müssen. Und das ist alles so geschwollen und pathetisch. Da dachte ich mir, etwas mehr Arbeit am Drehbuch hätte dem Film ganz gut getan. Zumal die Story, die du ja schon mit wenigen Strichen hier skizziert hast, auch nicht unbedingt komplett.
Das stimmt, wobei das, glaube ich, auch tatsächlich ein großer Unterschied ist, ob man den Film im englischen Original guckt oder in der deutschen Übersetzung. Das wirkt natürlich total albern, wenn Paul Mescal in der ersten Minute schon nach seinem Weib ruft. Da weiß ich gar nicht, wie das im Englischen in der Originalfassung heißt, aber dieses Pathetische am Drehbuch, das, was dann da ist, wurde hier also auch noch mit Pathos künstlich aufgeblasen. Da habe ich aber, um ehrlich zu sein, einfach drüber hinweggesehen, weil mir die rollenden Köpfe, das spritzende Blut und die Haie im Kolosseum dann doch zu sehr Spaß gemacht haben. Mein Popcorn-Eimer war, glaube ich, noch 5 Minuten leer. Ist jetzt schwierig, ne? Also 25 Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2. Wenn Ridley Scott sich nochmal 25 Jahre Zeit lässt, ist er 111, glaube ich. Wird er nicht schaffen. Paul Mescal hat jetzt aber auch schon angekündigt, er stünde bereit mit Pedro Pascal. Und Paul Mescal empfiehlt sich hier für mich auch wirklich als Leading Man aus Hollywood. Ja. Selbst seit Normal People bin ich ja so ein bisschen heimlich in ihn verliebt. Ich mache das hier jetzt auch öffentlich gerne an dieser Stelle. Und Gladiator 3, also wenn man ein bisschen mehr Arbeit ins Drehbuch investieren würde, ich wäre dabei.
Anna, ich weiß jetzt nicht, was es über dich aussagt, wenn du sagst, du hattest eine Menge Spaß dabei, wie die Köpfe da rollen und so. Aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ich gebe dir völlig recht, Paul Mescal ist wirklich ein Superstar jetzt inzwischen geworden und hat eben auch wirklich diese Star-Qualitäten. Es ist keine Genre-Revolution wie der erste, ich glaube, da sind wir uns auch einig, aber es ist saftiges, schönes Popcorn-Kino der guten alten Sorte. Bedanke mich herzlich bei Anna Wollner. Wir sprachen über Gladiator 2 und reden gleich in 25 Jahren dann auch über Gladiator 3. Danke, tschüss.
Sehr gerne.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Das war unser Panorama-Publikumspreis in diesem Jahr bei der Berlinale. Der wohl erwählt von der allergrößten Jury dieses Festivals, nämlich vom Publikum als bester Dokumentarfilm No Other Land. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Anke. Schön, dass du da bist.
Hallo, Knut.
Der Film kommt jetzt auch ins Kino, wird natürlich auch mit großer Spannung erwartet. Ein Film, der mitten hineinzieht in das Herz der aktuellen Konflikte im Nahen Osten. Ein Film, der uns ins Westjordanland bringt. Bemerkenswert schon, finde ich, dass es ein Film ist von israelischen und von arabischen Filmemachern. Ich will alle auch mal nennen, sein Kollektiv Basil Adra, Yuval Abraham, Hamdan Balal und Rachel Saw haben diesen Film zusammen gemacht, Anke. Und als die Preisverleihung war, ich erinnere mich natürlich sehr genau, weil sowas habe ich auch so noch nicht erlebt, bei der Berlinale draußen wurde protestiert, drin gab es sehr viel Beifall natürlich auch, aber es gab zwischendurch immer auch wieder so Zwischenrufe, Genozid, egal was man so auf der Bühne gesagt hat. Also man merkt schon natürlich, wie angespannt damals ja auch schon die Situation war und auch die Wahrnehmung dieses Films. Ich finde, wir sollten nüchtern und sachlich auf dieses Werk schauen, das in meinen Augen, sage ich schon vorweg, Anke, diesen Preis sehr wohl verdient hat, denn es ist eine sehr aufwühlende, sehr gründliche dokumentarische Arbeit, die uns ja hineinführt in ein Dorf, das ganz genau geschildert wird in seiner Situation unter der Besatzung.
Ja, also es geht vielleicht los, dass man so ein bisschen Eindruck von dieser Örtlichkeit bekommt. Es ist eine sehr karge Landschaft und das ist eine Siedlung, die heißt Massafa Yatta und die ist schon seit langem umkämpft. Rechtlich, juristisch ist auch nicht genau geklärt, wem das Land eigentlich gehört. Also nach dem Sechstagekrieg wurde es durch die Osloer Verträge Israel zugesprochen. Und Israel hat dann ja auch immer wieder gesagt, dass sie daraus eigentlich einen Militärübungsplatz machen wollen. Aber dann sehen wir direkt eine palästinensische Frau, die sagt, wir haben kein anderes Land. Deshalb der Titel. Und eigentlich besteht der Film aus den gleichen Szenen, die sich immer wiederholen. Wir sehen die israelische Armee, also die Verteidigungsarmee, wie sie ja offiziell heißt, vorfahren mit Baggern. Wir sehen, wie sie einfach diese, ja, es sind ja mehr Blechhütten, immer wieder demolieren, wie die Menschen versuchen, noch ein paar Sachen zu retten. Ställe werden demoliert, einmal auch eine Schule. Dann werden die Bauten aber auch immer wieder aufgebaut und dann wieder demoliert. Es ist ein ewiger Kreislauf, in dem wir mit reingenommen werden. Wir kriegen das über 5 Jahre mit. Und während man das so alles sieht, bekommt man schon mit, dass da die Machtverhältnisse eigentlich unausgewogen sind und dass die israelischen Soldaten auch häufig hilflos sind und sagen, wir führen nur unsere Befehle auf. Also es wirkt alles so ein bisschen, ja, es ist einfach traurig, was man da sieht.
Anke, der Film beginnt ja, und das ist dann auch das Leitmotiv des gesamten Werkes, mit einer Begegnung, mit der Begegnung eben des Israelis Yuval und des Palästinensers Basel, die diesen Film gemeinsam machen und uns quasi in diese Situation mit hineinnehmen.
Ja, das ist der Beginn einer Freundschaft, das kann man doch so sagen. Und ich finde die Szenen, wenn die beiden einfach mal zur Ruhe kommen und miteinander sprechen, wirklich sehr interessant. Wenn Basel erzählt, dass er ja Jura studiert hat, dass er dafür auf Baustellen israelischen arbeiten musste und natürlich unterbezahlt wurde. Also da kommt unheimlich viel raus. Und dass er dann aber letztlich keinen Job gefunden hat und dass er dann zurückgegangen ist in diese Ortschaft und wie sein Vater eigentlich jetzt ein politischer Aktivist ist. Also sein Anliegen ist, mit den Bildern, die er macht, eben an die Öffentlichkeit zu gehen und dass er auch wahrgenommen wird. Und er ist dann zum Beispiel, es gibt da eine Szene, wo er auf sein Handy guckt und sagt, oh, ich habe jetzt 2138 Follower. Und das ist für ihn schon eine Menge. Also durch diese Szene bekommt man eigentlich auch mit, wie wenig er sich wahrgenommen fühlt.
Das war übrigens ein bewegender Moment bei der Preisverleihung unseres Preises. Er war ja selber da, Basel, und hat auf der Bühne gesagt, ich zeige euch hier auch das Elend meines Volkes, damit wir eine politische Lösung finden. Also damit konnte sich, glaube ich, jeder im Saal auch identifizieren. Das ist völlig klar. Das tut der Film ja auch. Er zeigt uns diese Situation allerdings ohne weiteres Hintergrundmaterial zu dieser Ortschaft. Also man ist da mittendrin und man bekommt schon mit, wie es den Menschen geht. Aber wer jetzt vielleicht kein Vorwissen hat, wird vielleicht da so Hintergründe vermissen?
Ich war auch manchmal ein bisschen verloren. Also auch wenn das juristisch vielleicht alles geklärt ist, kann man das Juristische auch immer wieder hinterfragen. Also ich habe einen kleinen historischen Abriss über diese Umgebung hätte ich gebraucht. Und manchmal hätte ich auch gerne gewusst, wer eigentlich jetzt hinter der Kamera steht. Also das ist manchmal nicht so ganz klar, weil wenn man sieht, dass eben Basel selbst hinter der Kamera ist, dann spürt man, die Kamera und er sind eins. Also er ist, sein Körper ist quasi die Kamera. Und wenn er dann, was auch immer wieder passiert, dass er angegriffen wird und dann gibt es eben auch keine Bilder mehr. Also diese Bewegung, finde ich, kann man ganz gut verfolgen. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, woher die Bilder kommen, wenn Harun Abu Aram angeschossen wird. Sind das dann Videoaufnahmen, die er gemacht haben, die dieses Kollektiv gemacht haben? Oder kommen die aus einem anderen Materialfundus? Also das hätte ich manchmal gerne gewusst. Und ich finde diesen Fall dann auch sehr spannend, weil wir sehen dann ja, wie dieser Mann, der ist danach querschnittsgelähmt, wieder nach Hause kommt. Und es gibt eigentlich gar keine medizinische Grundversorgung. Also es steht dann im Abspann, er ist an den Folgen gestorben, ist er natürlich, aber er ist auch daran gestorben, das erzählt der Film vielleicht auch mit, dass es so etwas wie eine Grundversorgung dort überhaupt in den Gebieten gar nicht gibt.
Anke, man muss auch mal ganz klar sagen, der Film ist entstanden vor dem Gazakrieg und vor der schrecklichen Attacke der Hamas auf Israel, wodurch sich ja alles auch nochmal radikal verändert hat. Trotzdem denke ich mir, ist es notwendig, auf das Verheerende der Siedlungspolitik hinzuweisen. Und der Film hat allerdings immer die Perspektive einer Seite. Das ist ganz klar. Man ist dort, übrigens ist man es gewohnt, dass da Aktivisten aus Israel hinkommen. Habe ich mich auch gefragt, nicht, warum das so einfach ist, dass sie da hinkommen und gemeinsam arbeiten. Also das ist aber immer eine Perspektive. Also es ist wirklich kompliziert.
Ja, natürlich. Aber der Film bewegt sich ja auch in einer Tradition des palästinensischen Widerstandskinos. Also die Bilder kommen auch hier aus dem Widerstand. Dieser Widerstand ist sicher nicht mehr so organisiert wie zu PLO. Zeiten in den 70er, 80er Jahren. Das kriegt man ja auch alles miterzählt. Und ja, natürlich nimmt der Film eine Position ein, aber er nutzt diese Position auch nicht aus. Vielleicht am Ende ein bisschen. Also es gibt dann noch eine Art Epilog hinterher. Aber wir kriegen es ja alles visuell erzählt. Am Anfang ist es eine karge Landschaft und immer mehr sehen wir im Hintergrund, wie die Häuser der Siedler eben aufgebaut werden.
Anke, man sieht eben auch, und das finde ich ist bei allem, was am Schrecklichen da zu sehen ist und was gerade auch an Schrecklichen passiert im Nahen Osten, diesen Film, wie immer man den bewerten mag, das hat auch mit der eigenen politischen Haltung zu tun, dieser Film ist für mich trotzdem auch ein Hoffnungszeichen. Den haben Menschen gemacht aus Israel und aus Palästina. Dass man gemeinsam so ein Werk schafft, finde ich, ist für mich schon ein Hoffnungszeichen.
Ja, finde ich auch. Da ist eine Utopie mit drin. Und diese Utopie ist nach der Berlinale Preisverleihung einfach untergegangen. Das muss man einfach leider so sagen. Vielleicht sollten wir am Ende auch noch sagen, der Film hat auch den Dokumentarfilmpreis der Berlinale gewonnen. Ja. Also nicht nur den Publikumspreis, sondern Thomas Heise war damals noch in der Jury und hat diesen Film mit ausgezeichnet. Kurz danach ist er ja verstorben.
Der Film ist jetzt im Kino zu sehen und wird viele Diskussionen auslösen und das ist ja auch sein Ziel. Der Film No Other Land jetzt also im Kino. Danke dir ganz herzlich. Anke Lewicke war das.
Tschüss.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Wegen deiner Mutter.
Schieß mich.
Du magst mich nicht. Ich fürchte mich dazu.
Jetzt geht es wieder schon.
Siehst du nicht, dass das so blöder wird?
Die wird sich schon erfinden.
Das Teufelsbad, dieser Film, führt uns in die Mitte des 18. Jahrhunderts in eine ganz abgelegene Gegend, irgendwo in Österreich. Eine junge Frau kommt dahin, Agnes, muss heiraten, fühlt sich sehr unwohl, sehr einsam dort, auch gerade mit dieser sehr misstrauischen und bösartigen Schwiegermutter und einem lieblosen Mann. Und sie entscheidet sich, aus diesem Leben auszubrechen durch eine furchtbare Tat. Es beruht alles auf Tatsachen, was in diesem Film Das Teufelsbad aus Österreich gezeigt wird. Dieser Film wurde bei der Berlinale auch ausgezeichnet, sehr zu Recht für die eindrucksvollen, sehr eindringlichen Bilder des Kameramanns Martin Schlacht. Und dafür gab es dann hochverdient den Silbernen Bären. Gleich hier bei uns im Gespräch zu erleben, Severin Fiala und Veronika Franz, die Schöpfer, Schöpferin dieses Films Das Teufelsbad aus Österreich. Es war sicher einer der eindrucksvollsten, eindringlichsten und unvergesslichen Filme dieser Berlinale, Das Teufelsbad aus Österreich. Das ist ein alter, volkstümlicher Ausdruck für eine Depression. Und eine solche Depression verfällt die junge Heldin dieses Films, Agnes, in ein teuflisches Bad. Wir sind Mitte des 18. Jahrhunderts. Man hat auch diese Bilder immer im Kopf des Films. Also ein dunkler Wald, ein abgelegener Bauernhof. Da ist eine lieblose Ehe, die sie erdulden muss. Eine schreckliche, eiskalte Schwiegermutter, und diese harten Umstände treiben sie in tiefe Verzweiflung und auch in eine furchtbare Verzweiflungstat. Ich konnte mich über diesen fesselnd düsteren Film unterhalten mit den Schöpfern, mit Severin Fiala und Veronika Franz. Vielleicht haben sie damals auch ihren auch sehr starken Thriller gesehen, Ich seh, ich seh. Das ist also jetzt eine historische Geschichte, beruht auf Tatsachen.
Es ist ein historischer Film. Es ist ein Period-Movie, würde man im Englischen dann sagen. Also mit Kostüm, mit einem anderen Setting, spielt 1750, das traurige Jahr, in dem Bach gestorben ist. Also warum erstmal dieser Schritt zurück sozusagen in eine lange vergangene Zeit, was sehr schnell hätte auch so ein Kostümschinken irgendwie werden können. Ne? Die Gefahr besteht ja dann immer.
Das war auch unsere größte Angst. Und in Wirklichkeit, ja, ich weiß nicht, wir versuchen immer was, also ich glaube, Veronika wird wahnsinnig schnell langweilig, deswegen versuchen wir immer was anderes zu machen. Und haben jetzt schon von einem Dokumentarfilm, den wir zu dritt gemacht haben, amerikanische Fernsehserie, historischer Kinofilm, also wir machen einfach jedes Mal irgendwie ganz was anderes, scheint mir.
Aber beim Teufelsbad, tatsächlich sind wir da bei einem Podcast gestolpert von einer amerikanischen Historikerin, die aber quasi 18 Jahre ihres Lebens in Deutschland aufgewachsen ist und quasi deren Lebensthema sozusagen ein Phänomen war, das mittelbarer Selbstmord heißt. Das heißt, Menschen, die durften sich ja damals nicht umbringen. Selbstmord war die schlimmste aller Sünden, weil man sie nicht mehr bereuen konnte. Also man konnte nicht mehr beichten. Und daher sind die Menschen, haben Menschen sozusagen die verquere Idee bekommen, sie könnten besser wen anderen umbringen, um dafür dann umgebracht zu werden. Ja.
Diese Figur, also die Agnes, ne, ist erstmal eine rumgestoßene, wirklich bemitleidenswerte Frau, sehr gläubig, die also in so einen Haushalt kommt, und das tut einem schon in der Seele dann weh, zu sehen, wie sie eigentlich ja quasi verkauft wird. Das war offenbar auch so. Das sind ja Fakten, das ist ja bewiesen alles.
Jetzt tatsächlich in dem, also wir haben dann die Historikerin, die diesen Podcast gesprochen hat, kontaktiert, und die hat uns mehr oder weniger ihre Recherche zur Verfügung gestellt, und da waren Gerichtsprotokolle, wo Frauen, die eben Morde begangen haben, um hingerichtet zu werden, verhört worden sind und mehr oder weniger ihr Leben relativ genau geschildert haben. Und das war ein Fall, der sehr genau dokumentiert ist. Und uns hat es einfach unendlich berührt, dass da jemand eine Stimme bekommt aus der Vergangenheit, der normalerweise, muss man sagen, für die hätte sich sonst niemand interessiert. Das ist so, Geschichtsschreibung, Frauengeschichtsschreibung gibt es ja eh auch erst seit viel, 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 viel später. Das ist in den 60er Jahren vielleicht angefangen worden. Und das Phänomen des mittelbaren Selbstmords ist quasi auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt worden, weil anders als bei der Hexenverfolgung sozusagen, wo man immer noch sagen konnte, die Frauen, die da als Hexen verbrannt worden sind oder hingerichtet worden sind, waren Opfer, konnte man das hier nicht so einfach sagen, weil die Frauen gleichzeitig Opfer der sozialen Umstände, aber auch Täterinnen waren. Und das ist das, was uns daran interessiert hat, dass es einfach viel komplizierter und komplexer ist und eben nicht schwarz und weiß, sondern irgendwie schwierig. Und wir mögen gerne schwierig.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber man kann es wirklich gut nachvollziehen. Das sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen beschreiben. Also ihre Lebenssituation, in die sie hineingerät. Also ihre Schwiegermutter wird auch von einer tollen Schauspielerin gespielt, finde ich. Also die ich sehr gern sehe, die ich auch ein bisschen fürchte übrigens. Auch in dieser Rolle wieder nicht. Also Maria Hofstetter macht das grandios. Aber vielleicht kannst du mal schildern, was ist das für eine Lage, in die sie da hineinkommt?
Naja, sie wird einfach verheiratet. Also wenn man den Originalprotokollen folgt, ist gar nicht so weit weg. Es waren nur 13 Kilometer in ein anderes Dorf. Aber dort ist sozusagen alles anders, als sie es kennt. Und sie ist schon von vornherein ein bisschen so ein melancholischer Charakter. Also sie ist scheu, sie ist introvertiert, sie ist nie gern zum Tanz gegangen, wie man das damals gesagt hat. Passt dort irgendwie, kann sich dort nicht recht anpassen, kommt dort nicht hinein. Und wird eine Außenseiterin immer mehr.
Ja, in Wirklichkeit hat das so ein bisschen das Problem, glauben wir, und das war für uns was sehr Heutiges, dass die eine Perfektionistin sein dürfte, die immer unzufrieden war und gedacht hat, sie genügt nicht. Es ist nichts gut genug, was sie macht. Die hat so Angst gehabt, die reale Figur, dass sie nicht gut genug kochen kann, dass mehr oder weniger die ganzen Mitarbeiter, die bei der Feldarbeit helfen sollten, gar nicht mehr auftauchen werden, weil sie so schlecht kocht. Und das hat die quasi alles so, die hat sich so fertig gemacht, ihr ganzes Leben. Und das ist was das quasi das für uns mit dem Heute sehr verbunden hat, weil ich glaube, es ist auf ganz viele Menschen einfach, übt auch unsere heutige Gesellschaft einen irrsinnigen Druck aus, dass sie funktionieren und die glauben, immer nicht genügen zu können und schlittern dann oftmals vielleicht in eine Depression oder eine Melancholie hinein.
Also diese Perfektionierung, die sie immer versucht anzustreben, wobei man schon auch neben dem, was du gerade sagst, immer auch begreift, wie verheerend die Arbeits- und Lebensbedingungen für Frauen zu der Zeit waren. Also was für eine unfassbare Fülle an Aufgaben arbeiten. Das war ja alles auf ihren Schultern quasi und das macht sie dann eben nie zur Zufriedenheit, zum Beispiel mit der Schwiegermutter. Der Mann interessiert sich auch nicht so wahnsinnig, kann man auch sagen, vielleicht doch eher für Männer. Auch das ist etwas, was so auslebbar ja dann nicht war zu der Zeit. Also auch er ist, finde ich, eine tragische Figur. Und ich muss sagen, ich musste an eine literarische Figur manchmal denken, an einen Mann allerdings, nämlich Woyzeck. Woyzeck ist auch so eine Figur, finde ich, die von den Umständen geprägt wird und zerstört wird und vernichtet wird und dann eben auch zum Täter wird. Also es ist vielleicht so die weibliche Woyzeck.
Das ist sehr schön, das freut uns total, weil mögen wir natürlich sehr gerne Woyzeck. Und ja, insgesamt war es uns wichtig, dass alle Figuren in dem Film nicht nur Täter oder Opfer sind, sondern beides. Und ich glaube, alle sind ein bisschen Opfer ihrer Umstände oder Opfer der Lebensumstände damals und auch die Schwiegermutter, die ganz leicht eine klischeehafte böse Figur hätte werden können. Das hat Maria Hofstetter verhindert, weil er einfach ein wahnsinnig großzügiger und netter und liebenswerter Mensch ist.
Interessanterweise würde man jetzt nicht glauben, bei der Hauptdarstellerin, weil das ist ja die Musikerin Anja Blaschk, als bekanntes Soap-and-Skin. Ja. Aber sowohl sie als auch Maria Hofstetter haben einen bäuerlichen Hintergrund. Sie sind beide auf Bauernhöfen aufgewachsen. Ja. Ja. Und ich bin ein Stadtmensch, also ich bin in der Stadt aufgewachsen und wir haben wahnsinnig viel von der Maria Hofstetter gelernt. Mhm. Und sie hat uns dann auch, weil wir Menschen sind, die immer so ein bisschen wahres Leben in den Film hineinholen wollen, haben wir sie dann auch gebeten, zum Beispiel die Küche einzurichten. Mhm. Also da war dann ein Herd und so. Und dann haben wir gesagt, gut, aber wo würdest du jetzt die Töpfe hinstellen? Also wir haben das nicht nach dem Bild eingerichtet, so dass es stimmt, sondern wir haben gesagt, okay, man muss dort kochen können und haben von ihr gelernt, das oberste Prinzip bei Bauern ist sozusagen, es muss praktisch sein. Ja. Und ich glaube, das war damals wie heute. Also viele Dinge sozusagen haben sich dann auch nicht verändert. Also ja, technische Geräte haben sich verändert, aber so Grundprinzipien bleiben ja dasselbe.
Du hast sie jetzt erwähnt, also Anja Plaschke, die wir auch schon als Schauspielerin durchaus kennen, die Geträumten, auch von Ruth Beckermann damals, eine sehr interessante Rolle, aber ich glaube, bekannter ist sie auch hier übrigens natürlich, als Musikerin, hast du ja schon gesagt, also Soap and Skin. Wir hören sie jetzt auch erstmal singen, zusammen mit Tocotronic und danach reden wir natürlich über ihre überragende Leistung, die sie da abliefert in eurem Film Ich tauche auf. Wir hören jetzt also Anja Plaschke. Wunderschönes Lied von Tocotronic und von Anja Plaschk, Ich tauche auf. Und die beiden haben ja gerade verraten, das Lied ist entstanden in der Zeit, als ihr auch gedreht habt, oder wie war das?
Rausgekommen.
So rausgekommen.
Genau, sie hat uns das Video gezeigt und vorgespielt, während wir im Waldviertel sozusagen in der Kälte waren.
Ich musste dann lange laden, weil das Internet natürlich schlecht ist. Hat kaum funktioniert.
Sie hat auch, das muss man dazu sagen, den Score geschrieben, der so düster und räunend ist. Also ich fand, das ist ein ganz wichtiges Element für die Gesamtstimmung dieses Films, die wir vielleicht auch noch beschreiben sollten. Du hast gerade schon diese Küche mit erwähnt und so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man sieht jetzt Stiche aus dem 18. Jahrhundert, aber so dieses Verkrustete, Höhlenhafte, die Menschen leben Oberösterreich. Also man hat das Gefühl, man ist so dabei, man riecht es förmlich. Man riecht das Holz, das da verbrannt wird. Und man sieht die Menschen mit ihren schwierigen Händen. Also sie hat schon versucht, aus so einem Zeitgefühl zu rekonstruieren. Und dazu trägt sie anscheinend bei?
Ja, also um nochmal zu der Frage zurückzukehren, wie wir das gemacht haben. Wir versuchen eben auch Wirklichkeit irgendwie immer in den Film Einzug halten zu lassen. Und haben zum Beispiel, man kennt ja das aus historischen Filmen, Landarbeit, Menschen schwingen die Sense schlecht meistens, weil sie es natürlich nur eine Stunde vorher anfangen zu üben und können das natürlich nie wie jemand, der 20 Jahre lang sozusagen damit aufgewachsen ist und das dann macht. Und wir verdanken dann unseren Szenenbildnern, die irgendwie den Vorschlag gemacht haben, schaut mal, da gibt's Fischteiche, da gibt's Teichwirtschaft in der Gegend, wo wir gedreht haben. Was wäre denn damit? Und tatsächlich ist es so, dass Karpfen, also bei uns geht's um Karpfen ab Fischerei, dass das seit dem 12. Jahrhundert tatsächlich gleich gemacht wird. Also gut, heute stehen sie mit Gummistiefeln, mit blauen Plastikbottichen. Damals sind sie mit Holzbottichen gestanden. Aber ansonsten wird die Art, wie das gemacht wird, ist gleich. Und dann haben wir auch gleich die Karpfenfischer, also die das wirklich machen, auch gleich mit beschäftigt. Und die haben dann auch ihre Hüte getragen, die sie immer tragen, weil es einfach echt ausschaut. So spart man Geld.
Bitte? Spart man viel Geld, ja. Bringen ihre eigenen
Mütter mit. Die müssen ja eh den Job machen, die sind da schon da.
Okay. Genau.
Also ich fand faszinierend wirklich ihr Spiel, dass man nochmal ganz klar sagen, es hat was fast Animalisches manchmal. Also man hat so das Gefühl, es ist ja auch nicht reflektiert. Also sie als ihre Situation konnte sie als Frau, glaube ich, damals gar nicht genau reflektieren. Sie erleidet das alles und ich finde, das spielt sie auch so.
Na, um nochmal zurückzukommen, ja. Wir haben ja eigentlich ursprünglich die Musik angeboten. So hat es angefangen. Ah, wir wollten sie als Musikerin haben und haben ihr das Drehbuch geschickt und dann hat sie uns einen Brief zurückgeschrieben und wir haben gedacht, oh mein Gott, sie ist Agnes so ungefähr. Und da haben dann sozusagen mit ihr ein Casting gemacht. Und das Tolle an ihr ist, also sie ist keine professionell gelernte Schauspielerin und haben uns gedacht, okay, wir probieren die Reise, weil die Schauspieler können ja auch eh nie alles. Also jeder hat ja seine Grenzen also schauen wir mal und würden halt notfalls nochmal das Drehbuch adaptieren, wenn sie das nicht kann. Und dann ist das Magische passiert, dass sie sozusagen mehr konnte, als wir uns jemals tatsächlich erträumt haben, weil sie einerseits wie eine Musikerin sehr diszipliniert jedes Take 12-mal wiederholen konnte, wie als würde man Tonleitern spielen, also exakt nochmal gleich machen. Und andererseits, weil sie so eine Performerin ist, das kennt man aus ihren Konzerten auch, öffnet sie sich so dem Moment, dass man sozusagen und lässt alles zu und ist auch sehr am physischen Erleben interessiert. Also wenn wir haben einmal eingeheizt, wenn wir uns gedacht haben, die liegt jetzt im kalten Stroh, bei 2 Grad im kalten Dings hat sie uns geschimpft, ja, weil sie wollte, dass es kalt ist. Sie hat übrigens auch dann zur Vorbereitung hat sie in Eiswürfelbädern gebadet, weil sie hat, ja genau, dann war sie die Kälte schon so gewohnt, dass wenn man eingeheizt haben, hat sie geschimpft.
Sie hat uns überhaupt, also die hat uns ein bisschen überholt. Wir sind immer so, wir versuchen die Schauspieler immer so anzuregen, möglichst viel echt irgendwie zu machen und zu erleben, was natürlich von ihrer Arbeit was wegnimmt. Also wenn ich irgendwie bei 30 Grad spielen muss, ist es kalt, dann muss ich mich parallel aufs Zittern konzentrieren und auf den Rest, den ich noch zu spielen habe und das macht den Job einfach schwieriger. Und ich glaube, es ist viel leichter, wenn es wirklich kalt ist und das versuchen wir den Schauspielern immer nahe zu bringen, wäre der Anja überhaupt nicht notwendig, wäre uns total überholt und wollte irgendwie, die wollte dann noch echter die ganze Zeit als wir.
Es spitzt sich immer mehr zu. Also ihr müsst wahrscheinlich genau überlegt haben, wie sich die Schlinge fester um ihren Hals zusammenzieht, denn es muss ja immer bedrückender werden. Bedrückend ist es aber eigentlich von Anfang an. Also sich dann zu überlegen, was kann man noch steigern?
Ja, ich glaube, das ist so bei unseren Filmen oft so, dass wir irrsinnig viele Dinge, glaube ich, vorbereiten wollen, also für die Figuren, die denen dann später passieren, die sich später einlösen. Das heißt, am Anfang dauert es mal relativ lang, wo man so, sagen wir mal, vielleicht verwirrt ist oder irgendwie versucht, sich da zurechtzufinden in dem Film. Und dann, wenn es aber mal anfängt, dass die Dinge alle irgendwie zusammenspielen, dann wird es hoffentlich immer intensiver und man hat tatsächlich das Gefühl, dass sich eine Schlinge zuzieht. Und
ja, es ist eigentlich eine Figur, die melancholisch wird, eine sehr schwierige Figur für einen Film, weil sie passiv ist und das mag man im Film normalerweise nicht. Und da haben wir sehr viel dran gearbeitet. Also bei den ersten Drehbuchversionen haben alle gesagt, der Ehemann ist nett, der kümmert sich so nett, aber die liegt immer nur herum, die ist unsympathisch. Ne? Also das ist sozusagen der Effekt. Das ist eine sehr schwierige Krankheit, auch heute noch. Es war uns auch ein Anliegen, sozusagen da Brücken ins Heute zu schlagen. Weil, also vor ein paar Wochen ist in der Zeit ein großer Artikel darüber erschienen, in Deutschland sozusagen ist das die unerkannteste immer noch und unbehandelste Krankheit. Und jeder zweite Deutsche, Depression. Und jeder zweite Deutsche sozusagen erkrankt einmal im Leben daran. Mhm. Und vor allen Dingen viele Männer heutzutage erkennen es nicht, weil sie reagieren manchmal mit Rückzug oder mit Aggression und reagieren anders, als man glaubt, dass man bei Depressionen reagiert.
Severin Fiala und Veronika Franz über ihren Film Das Teufelsbad aus Österreich, ein Film auch darüber, wie Gewalt entsteht, wohin sie führt. Das Teufelsbad, ein sehr eindrucksvoller, wahrlich nicht leicht zu verdauender Film, jetzt im Kino zu sehen.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Erzählung spielt gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Und ihr Held, dieser Felix Krull, ist ein Träumer, Phantast und bürgerlicher Nichtsnutz, der von Anfang an darauf aus ist, sich selbst zur Illusion, zu einem Lebensreiz zu machen.
Wir steuern auf ein Thomas-Mann-Jahr hin. Im nächsten Jahr ist es soweit. 150 Jahre Thomas Mann. In diesem Jahr drehte sich ja sehr, sehr viel um Franz Kafka. Nächstes Jahr also dann der Nobelpreisträger Thomas Mann. Und ein Film, der schon in der vergangenen Woche angelaufen ist, nähert sich auf sehr originelle, sehr undogmatische, überhaupt nicht belehrende Weise dem Nobelpreisträger selbst an, aber eben auch einer seiner berühmtesten Figuren, nämlich Felix Krull. Die Bekenntnisse des Thomas Mann. Und das ist die erste große Filmrolle für Sebastian Schneider, der diesen ganzen Film trägt und darüber auch gleich sprechen wird. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir gehen mitten hinein ins nächste Jahr und das wird ein Thomas-Mann-Jahr sein. 150 Jahre alt wäre der Nobelpreisträger geworden und schon jetzt bereitet ein Film uns auf sehr originelle, unkonventionelle, undogmatische Weise auf dieses Jubiläum vor. Es ist eine ganz faszinierende Mischform, die da gefunden wurde vom Regisseur André Schäfer für seinen Film Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann. Und dieser Hochstapler Thomas Mann, aber eigentlich auch der Felix Krull und eigentlich auch der Schauspieler, also drei Menschen kann man so sagen, drei Figuren, verschmelzen in diesem Film und gespielt wird dieses Ensemble von Figuren von einem Schauspieler, der schon wahnsinnig viel gemacht hat, auch im Theater vor allem. Ich denke, Theater ist prägend für ihn, aber eben auch im Fernsehen immer wieder zu sehen ist. Freue mich sehr, dass er Zeit hat. Der Film ist schon letzte Woche angelaufen, ist aber noch im Kino zu sehen. Sebastian Schneider ist da. Hallo, willkommen.
Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Und Sebastian, ich hatte schon auch das Gefühl, weil ich geguckt habe, was du alles gemacht hast. Übrigens, Anna Ernst Busch studiert,
also ja, das
in Berlin,
stimmt,
in einer renommierten Schule. Da sind viele sehr schöne Theaterarbeiten dabei. Im Fernsehen sind es dann sehr oft auch unterschiedlich. Rollen, aber so etwas, du spielst ja im Prinzip durch in diesem Film.
Ja, das stimmt.
Wenn nicht Thomas Mann im Original zu sehen ist, also ein Dokumentarmaterial, dann bist immer du zu sehen.
Ja, das stimmt.
Wie war die Erfahrung, den ganzen Film zu tragen?
Oh, wahnsinnig irre. Also als diese Möglichkeit am Horizont erschien, war ich unglaublich aufgeregt und auch sehr respektvoll, weil man darf sich da einem der größten deutschen Dichter nähern und dann auf diese Art und Weise mit dieser, ja, wie ich damals fand, wirklich, wirklich außergewöhnlichen Idee, aber im Bauch hat sofort gekitzelt und ich dachte, ich habe total Lust auf diese Herausforderung. Dann kam ein Gespräch mit dem Regisseur, den du gerade schon erwähnt hattest, André Schäfer, dazu und das steigerte nur diese Lust, mich mit diesem Dichter auseinanderzusetzen und in diese unterschiedlichen Figuren, Rollen zu schlüpfen und hoffentlich diese ganzen Ideen miteinander zu verbinden durch meine Arbeit.
Das muss doch im Drehbuch schon ganz genau gearbeitet gewesen sein. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die Montage ist dann auch so raffiniert und diese verschiedenen Ebenen zusammenzubringen, also viel Raum war da wahrscheinlich nicht. Du musstest dich schon sehr genau in diese einzelnen Szenen hineindenken, hineinarbeiten?
Ja, also in erster Linie gab es ein sehr gut, sehr toll recherchiertes Drehbuch, was ich gelesen hatte. Und dann bin ich aber einem Team, sowohl Regisseur André Schäfer als auch Produktion begegnet, die mich von Anfang an haben teilhaben lassen an den Ideen. Also ich war von Anfang an mitbeteiligt. Wir haben eine große Klausur gemacht und haben tagelang diskutiert, Ideen gesammelt auf Grundlage dieses Drehbuches. Deswegen, ja, das war sehr gut vorbereitet und es gab eine ganze Menge Ideen, die, glaube ich, über 12 Jahre alt sind. Also André hat lange daran gearbeitet und dann habe ich mich total aktiv mit einmischen dürfen und das auch getan.
Jetzt haben wir also diese mehreren Ebenen oder Aggregatzustände, würde ich mal sagen, einer Figur. Wir haben also zum einen den Felix Krull. Bleiben wir da erstmal. Das ist ja der Roman oder die Figur, mit der er sich sein Leben lang beschäftigt hat. Ja. Seit 1905 und 1954, also ein Jahr vor seinem Tod, erscheint dann dieser Roman. Also da ist erstmal Felix Krull, dieser Hochstapler. Und ich fand es sehr schön im Film, wie es geschildert wird, weil ich glaube, das entspricht wirklich sehr der Denkung Inszenierungsart von Thomas Mann. Wie siehst du selbst als Künstler das auch? Mhm. Nämlich, dass Künstler irgendwie alle auch Hochstapler sind. Mhm. Sie spiegeln was vor. Sie führen eine schwebende Existenz. Also vielleicht findest du dich da sogar drin wieder.
Absolut. Also das war ein Thema, was mich daran total interessiert hat. Es gibt in dem Film ja den Satz, den Erika Mann sagt, dass eigentlich Wirklichkeit und Kunst nicht wirklich kombinierbar sind, dass man darin eigentlich als Mensch, als Künstler, als künstlerisch lebender Mensch immer wieder scheitert. Und das hat mich berührt und hat natürlich auch persönlich mit meinem Werdegang zu tun und auch mit den Menschen, Künstlerinnen und Künstlern, die ich um mich habe. Also deswegen fand ich das thematisch schon ja total herausfordernd und hatte Lust, mich damit zu beschäftigen, ja.
Es gibt so ein Zitat von Thomas Mann, das finde ich so schön, das Leben würde versiegen ohne Illusion.
Ja.
Damit ist auch klar, wie sehr die Kunst unser Leben verzaubert und bereichert.
Absolut.
Also ja. Das ist so eine Liebeserklärung an die Kunst. Und du spielst ja dann eben auch, das gehört zum Film, bestimmte Schlüsselszenen des Romans auch richtig nach. Also genau. Sind dann wir verfilmen, die berühmte Musterungsszene zum Beispiel.
Genau.
Da gibt es natürlich schon viele Beispiele für. Der Roman ist ja schon zweimal verfilmt worden. Ja. Wie war das für dich dann, in so eine Rolle hineinzuschlüpfen? Das ist dann richtig Spiel. Das ist wie auf der Bühne oder von der Kamera.
Ja, genau. Das war dann richtig Spiel. Also ich habe auch ganz viel versucht in diesem Film, durch das, was ich gerade schon erwähnte, meinen Beitrag. Ich hatte Lust zu spielen. Ich hatte Lust, dass das so spielerisch, so fleischlich wie möglich wird, dass man wirklich Figuren spielt und ich da das zeigen kann und abrufen kann, was mir am allermeisten Spaß macht im Leben. Diese Musterungsszene zu spielen war ja total toll und auch die Art und Weise, natürlich vor Kamera Sprache zu benutzen. Es gibt ja diese Teile im Film, wo ich eigentlich als Schauspieler vor dem Mikrofon stehe und Texte lese, diesen Bogen vor mir habe und lese. Und dann gibt es eben auch ganz viele Teile, wo ich vor Kamera Text spreche. Thomas Mann Text immer. Wir haben nichts anderes außer Thomas Mann. Und weil du vorhin gefragt hattest, nach der Vorbereitung, also zum Beispiel dieses Sprechen vor Kamera ist während des Drehs entstanden. Der Regisseur rief mich irgendwann an und sagte, hey, nach dieser Erfahrung im Tonstudio, das war so einen ganzen Tag Dreh, hat er gesagt, ich fand das super vor Kamera, lass uns das weitermachen. Und ich war, um Gottes Willen, ich hatte gar nicht damit gerechnet, aber dann lässt man sich so fallen. Und das war, glaube ich, eine gute Idee, dass er da angerufen hat.
Ja, und das ist die zweite Ebene dann, also neben der eigentlichen Figur Krull, das ist dann eben der Schauspieler Sebastian Schneider und es gibt eine dritte Ebene, das wäre dann Thomas Mann. Und wie du den spielst, das bereden wir gleich. Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen und führt uns hinüber in das Thomas Mann-Jahr. Gespielt wird Thomas Mann von Sebastian Schneider. Wir haben ja schon die verschiedenen Ebenen dieser Montage. Ist ja eine Collage der Einfälle, der Ideen beschrieben. Dann gibt es eben noch die Figur von Thomas Mann selbst, so würde ich es mal beschreiben, die du spielst. Und zwar dann ganz androgyn, also mit einem Rock manchmal und auch geschminkt ganz stark. Also damit wird auch etwas deutlich gemacht, was im Roman, glaube ich, jeder spürt, der es liest. Es ist ein sehr sinnlicher, sehr erotischer Roman, vielleicht sogar einer der sinnlichsten Romane der deutschen Literatur, nämlich diese homoerotische Grundierung. Und die ist ja auch ein wichtiges Thema des ganzen Films, weil es wieder was zu tun hat mit Thomas Mann, auch mit einem Versteckspiel, mit einer Verkleidung, mit einem Verbergen und Enthüllen gleichzeitig.
Ja, auf jeden Fall. Das war von Anfang an angelegt und hat mich durchaus auch total interessiert, weil es gibt ja so diese komische Behauptung, dass queeres oder homosexuelles Leben jetzt irgendwie etwas furchtbar Neues sei, das machen die Rechten im Moment ganz gern. Das ist ja einfach vollkommen falsch, sondern da gibt es große Ausgrenzung, großes Stigma. Und ich fand das eine geniale Idee, dass man so eine klassische Romanfigur wie den Felix Krull aus dieser Perspektive beleuchtet und eigentlich ja den versucht zu modernisieren durch den Film. Und den eigentlich als Role Model für ein freies, queeres Leben nimmt und daraus einen Film macht. Ja, das hat mich sehr interessiert von Anfang an.
Im gewissen Sinne schenkt ihr und auch du mit deinem Spiel dem Thomas Mann eine Freiheit, die er sich so nicht genommen hat. Also er hat das ja alles verwandelt in Kunst, seine Begierden, seine Sehnsüchte.
Unterdrückt und dann in riesige Produktivität verwandelt, was ja auch total beachtlich ist, definitiv.
Eine große Kunstleistung ist. Also du warst so viel unterwegs, der Roman führt ja auch nach Lissabon zum Beispiel, also da bist du dann auch schon hingefahren. Ihr habt an Originalschauplätzen, wenn man so will, gedreht?
Genau, wir haben sowohl die Unterschiede unterschiedlichen Stationen des Lebens Thomas Manns während dieser Schaffensphase am Felix Krull bereist und auch die Stationen der Reise von Felix selbst. Ja, das war total spannend, wie auch, also wir haben ja viel auch im öffentlichen Raum gedreht und wie unterschiedlich die Menschen reagieren auf uns, auch auf mich in dieser Felix Krull-Figur. Das war auf jeden Fall eine tolle Reise und ganz besonders war natürlich dieses Arbeitszimmer in Los Angeles, Pacific Palisades, wo die Manns ja gelebt haben. Und da in dem Original-Arbeitszimmer von ihm zu sitzen, mit im Hintergrund seiner Originalbibliothek die Bücher, die seine waren, aufschlagen zu dürfen, aus diesen Büchern für den Film vorlesen zu dürfen. Also ja, das hat mich persönlich immer wieder sehr berührt und dann auch eine ganz spezielle Nähe hergestellt zu diesem Meister der Distanz.
Also wir haben schon gemerkt, dieser Film eröffnet einen ganz persönlichen, sehr schönen, sehr originellen Zugang zum Werk von Thomas Mann. Ja. Und ich denke mir wirklich, also man bekommt danach Lust. Und ich finde, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull sind auch ein wunderbarer Einstieg. Also wenn man noch nie was von ihm gelesen hat, dieses Buch ist so heiter, so selbstironisch, dass es Türen öffnet.
Und wirklich lustig. Also ich habe ja im Verlauf dieses Drehs mehrere Male diesen Roman gelesen. Und es gibt Stellen, wo ich wirklich aus vollem Herzen lachen muss. Und das ist ja nicht das Erste, was man erwartet, wenn man den Namen Thomas Mann hört. Aber man sollte es erwarten, weil da ist wirklich viel, viel Humor und viel Ironie drin.
Sebastian Schneider ist Felix Krull, ist aber auch Thomas Mann. In dem Film Die Bekenntnisse des Hochstaplers Thomas Mann, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir sehr herzlich und wünsche uns allen ein schönes, interessantes Thomas Mann-Jahr.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es ist eine der ganz großen Liebesgeschichten der Filmgeschichte. Alfred Hitchcock und Alma. Was war das für eine Frau? Warum war sie so wichtig für ihn? Was war der Anteil von ihr an seinem berühmten Lebenswerk? Das wird jetzt beschrieben in einem sehr umfangreichen, reich bebilderten und gut zu lesenden Buch. Tilo Wüdra ist gleich bei uns, der Autor dieses Buches. Und das ist vielleicht auch schon mal eine weihnachtliche Empfehlung. Gleich also reden wir über die große Liebe des Alfred Hitchcock zu Alma. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen mal wieder endlich ein Buch vorstellen, und zwar ein Buch, das es in sich hat. Es ist nicht nur die Biografie eines der größten Regisseure aller Zeiten, über den wir ja auch immer wieder gerne reden, weil wir Fans sind. Außerdem, wir wollen nicht vergessen, es geht um Alfred Hitchcock, der wiederum hier in Babelsberg ja auch gearbeitet hat. Lang, lang ist es her, aber er gehört auch zur Filmgeschichte von Babelsberg. Es ist aber nicht eine weitere Biografie über Hitch, da gibt es nämlich ganz, ganz viele, sondern es ist eine Doppelbiografie. Es ist eine Liebesgeschichte, und zwar eine Jahrhundertliebesgeschichte. Geschrieben von einem Mann, mit dem wir schon öfter hier sprechen konnten, der wirklich zu den besten deutschen Filmautoren, Filmliteraturautoren gehört. Der hat geschrieben über Romy Schneider, Alain Delon, Margarete von Trotter, Grace Kelly ist ein Klassiker inzwischen. Jetzt also dieses Buch, Eine Liebe fürs Leben. Alma und Alfred Hitchcock. Tilo Wüdra ist da, herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist. Danke dir, danke.
Also geschrieben hast du wirklich schon wahnsinnig viel. Das ist jetzt wieder ein ganz umfängliches und auch saftig geschriebenes Buch, wo ich mich natürlich schon gefragt habe, warum eine Geschichte über die Ehe von Hitch, und zwar wirklich ganz intensiv. Du beschreibst das Leben dieser beiden Menschen. Gab es auch einen Anlass, einen Jahrestag, glaubst du? Ja.
Es gab einen doppelten Jahrestag. Alma und Alfred Hitchcock hatten 125. Doppelgeburtstag, und zwar im Abstand von einem Tag. Da haben sie großen Wert immer drauf gelegt. 13. 14. August 1899, also 2024, 125 Jahre. Und es ist tatsächlich, das hat mir die Familie erzählt, als ich bei denen auf dem Sofa saß in San Francisco und Los Angeles, das erste Buch erstens über die beiden als Paar. 53 Ehejahre, 53 Filme, noch eine Koinzidenz, wie der Doppelgeburtstag. Und es ist weltweit, zu meiner eigenen großen Verblüffung, das erste Buch über Alma. Ja. Und es geht quasi gar nicht so sehr um die Ehe Hitch mit irgendjemandem, Hitch mit seiner Frau, sondern es geht eigentlich um Alma, die Ehefrau, 53 Jahre mit diesem großen Regisseur verheiratet, die aber nicht nur am Herd stand und gekocht hat und den Kochlöffel geschwungen hat und die drei Enkelinnen, mit denen ich gesprochen habe, mit großgezogen hat, sondern nein, Alma hat an allen 53 Filmen, und zwar durch die Bank, ausnahmslos mitgearbeitet, und ohne sie ging überhaupt gar nichts.
Unglaublich. Also der Name war mir schon vertraut und ich wusste auch, dass die immer dabei war, auch so bei Abnahmen von den Filmen. Aber ansonsten war sie für mich, muss ich leider zugeben, ein Schatten. Also der Schatten von Hitchcock, genau. Das, durch dein Buch ist das jetzt natürlich anders, aber ist ja auch nicht ganz untypisch, dass sich so ein Genie dann irgendwie davor drängt. Aber sie hatte für ihn offenbar eine inspirierende, aber auch eine kontrollierende Wirkung. Mhm. Denn wenn die gesagt hat, da wird ein Schnitt gemacht, dann wurde der gemacht.
Absolut. Also sie hat ja einige Drehbücher geschrieben, so wie Suspicion, Verdacht,
gedacht, Shadow of a Doubt, im Schatten des Zweifels. Sie hat mitgecastet. Sie war es, die unter anderem mit Grace Kelly eng befreundet war, mit Ingrid Bergman. Die haben sich bis zu beider Tod 1980 und 82 Briefe geschrieben. Sie hat zusammen mit Hitch Tippi Hedren entdeckt für Die Vögel und für Marnie. Und es ist wirklich so, dass ohne sie überhaupt nichts lief. Also die meisten Hitchcock-Filme sind ja Literaturadaptionen und er hat sie nach außen hin immer Madam genannt. Und bei Universal und Paramount war es so, dass wenn es einen neuen Hitchcock-Film zu drehen galt, kam die Vorlage, die literarische, erst einmal zu Madam und dann hielt also ganz Hollywood die Luft an. Und dann gab es zwei Möglichkeiten für Hitch ins Studio zu gehen. Das eine war, er schwieg, dann hieß es, oh, das wird nicht der neue Hitchcock-Film, weil Madam hat gelesen. Und she did not approve. Sie mochte es nicht. Oder er kam zurück ins Studio und ihm selbst fiel Lob sehr schwer. Er konnte nicht loben. Hat was mit seiner Kindheit zu tun, mit seiner schwierigen. Und dann sagte er, Madam liked the book. Und das hieß grünes Licht, das größte Lob überhaupt. Wir können anfangen. Und das andere ist, dass sie Cutterin war, auch ja, Continuity Girl, wie man das früher nannte, und eben Drehbuchautorin. Und sie wirklich, wirklich, wirklich einen ganz großen, nicht zu unterschätzenden Anteil künstlerisch an allen Hitchcock-Filmen hat. Und das ist eben weitgehend unbekannt.
Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Auch durch die Arbeit?
Ja, die haben sich im Studio gegenseitig beobachtet. Wir schreiben die Jahre 21. 22, 23 des letzten Jahrhunderts, das ist 100 Jahre her.
In England dann?
In England, in London, im Studio Islington. Sie kam aus Nottingham, er aus London, dann sind sie sich da begegnet und er ist 2 Jahre lang um sie herumschlawenzelt und hat sich nicht getraut, sie anzusprechen, weil Madame Alma stand in der Hierarchie im Studiosystem über ihm. Und er war so Zeichner für die Zwischentitel der Stummfilme, ne? Und hat ja auch in München gearbeitet, später Geiselgarsteig und eben hier, du hast es schon gesagt, in Babelsberg, hat Murnau über die Schulter geschaut. Und erst als er Regieassistent geworden ist in London, er also in der Hierarchie über ihr stand, da hat er den ersten Schritt gemacht und hat sie angesprochen überhaupt. Dann sind schon 2 Jahre ins Land gegangen.
Du zitierst so schön sie selbst, sie hat mal gesagt, also es gab in all den Jahren nicht einen Augenblick, wo mich mein Mann gelangweilt hätte. Ich meine, was für ein schönes Kompliment, muss man schon ganz klar sagen. Und ich glaube, das stimmt auch. War das auch so der Kitt, der sie zusammengehalten hat?
Naja, einerseits das, das habe ich mir auch von den Enkelinnen erzählen lassen, der Mann und eben diese Frau hatten einen wahnsinnigen, trockenen, schwarzen, britischen Humor durch und durch. Den muss man schätzen und mögen. Sie hat ihn geschätzt und gemocht. Auf der Rückseite des Buches gibt es ein Foto, das zeigt sie vor einem Kühlschrank und in dem Kühlschrank ist sein Kopf. Und sie hält einen Teller mit einem Hühnchen. Mit einem Hühnchen und lacht in die Kamera von 1974. Dann ist es aber auch so, dass das wirklich eine intensive Arbeits- und Liebesbeziehung war. Also er hat ohne sie privat, familiär, beruflich, künstlerisch keinen Schritt gemacht. Also es war eigentlich ein Mensch, der ein bisschen, er war sehr scheu, sehr schüchtern, sie war das aber auch, aber der ein bisschen verloren war in der Welt. Und man kann eigentlich sagen, Alma war sein Anker, Alma war ein bisschen seine Brücke in die Welt, in das Leben. Er hatte Angst vor Menschen, vor Menschenmengen, ist ungern auf Partys und Empfänge gegangen. Und sie war aber eben nicht nur, wie du es vorhin schon richtig sagtest, die Frau hinter ihm, sondern sie war mindestens die Frau neben ihm, die ihn wirklich erstaunlicherweise geführt und geleitet hat. Das will man gar nicht glauben bei diesem, ne, das ist ja ein globaler, ikonischer Name, Hitchcock. Ja. Ein Genie, für mich einer der größten Filmkünstler des 20. Jahrhunderts. Ohne diese Frau, ohne die 1,50 Meter kleine und doch sehr große Alma, gäbe es viele dieser Hitchcock-Filme nicht und hätte er es, glaube ich, nie so weit gebracht.
Du hast wieder sehr intensiv recherchiert, das machst du immer. Du hast es damals bei Grace Kelly auch geschafft, in die Archive des Fürstenhofes zu kommen. Wie war es denn jetzt hier? Also wie ist die Quellenlage? Und du hast die Enkelin ja schon erwähnt.
Ja, also die beiden, Alma und Alfred Hitchcock, haben ja eine Tochter, Patricia Hitchcock. Die ist vor 3 Jahren gestorben, im seligen biblischen Alter von 92 Jahren. Mit der hatte ich das Glück, noch sprechen zu können. Und die wiederum, Pat, hat 3 Töchter wiederum, alles nur Frauen. Also Hitch war umgeben von Frauen. Und diese 3 Enkelinnen konnte ich sprechen. Mary, Terry und Katie, die leben in Los Angeles und in San Francisco verstreut. Da war ich viele Wochen vor Ort. Das war ebenso anstrengend wie herausfordernd, wie bereichernd und beglückend. Und ich hatte Einlass in den Familiennachlass von Alma und Hitch, der eingelagert ist in der Oscar Academy. Und da habe ich wirklich Briefe von Grace Kelly an ihn in Händen gehalten, von Ingrid Bergmann. Ich habe Tagebücher lesen dürfen, Notate, Niederschriften von Alma, sehr private Sachen. Und da wurde mir schon sehr die Bedeutung auch klar. Und dass sie eigentlich das Rückgrat von ihm war.
Thilo, glaube ich, ist es völlig klar geworden, dass du mit Alma hier also wirklich eine Frau auf den Denkmalsockel stellst, wo sie eben nicht stand, die wir jetzt für uns genau entdecken. Und das macht wirklich einen Riesenspaß, das Buch zu lesen. Du nimmst uns ja auch mit in diese tollen Welten. Wir sind mit dir auch in Hollywood zum Beispiel unterwegs und erleben eben auch das Leben der beiden. Aber vielleicht eine letzte Frage noch. Sehen wir ihn oder siehst du ihn jetzt vielleicht auch mit etwas anderen Augen, also
mit diesem Spiegel? Absolut. Da triffst du eigentlich einen wichtigen Punkt. Das ist jetzt mein drittes Hitchcock-Buch. Mhm. Ich habe vorher schon eins bei Surkamp geschrieben, bei Schirmer Mosel, Hitchcocks Blondinen. Das ist jetzt das dritte, eben Alma und Alfred Hitchcock. Und mein Blick auf ihn, ich bin wirklich Hitchcockianer, auch durch die Bücher über Grace Kelly und Ingrid Bergman, mein Blick auf ihn hat sich sehr verändert. Natürlich auch durch die Erzählungen, durch die Enkelinnen, das sind natürlich subjektive Erzählungen, wenn drei Enkeltöchter über ihren Grandpa sprechen und die Grandma. Aber das, was sie mir erzählt haben, dass er sie zur Schule gebracht hat, dass er mit ihnen einkaufen gegangen ist, dass er ihnen vorgelesen hat. Es gibt wunderschöne Fotos, die in dem Buch sind, wo er ihnen auf dem Sofa Alice in Wonderland vorliest. Das war ein Großvater, der, wie sie sagten, caring war, also der sich gekümmert hat, dem die Familie über alles ging. Wenn es Alma nicht gut ging, sie hatte drei Schlaganfälle und Krebs, war er am Boden zerstört, er war hilflos, er war aufgeschmissen ohne seine Alma. Und das, was mir die Enkelin erzählt hat, da liefen zum Teil auch Tränen bei denen, wie bei mir, ist ein weicher, warmherziger Alfred Hitchcock, der zwar Psycho und die Vögel gedreht hat, aber der privat ein ganz anderer Mensch war. Und das haben mir die drei Töchter auch gesagt, die Enkeltöchter. Es gab einen Public Hitch, also einen öffentlichen, und es gab einen Private Hitch, also einen ganz privaten, familiären. Und der war weich, großzügig, fürsorglich und sehr warmherzig.
Und in diesen Haushalt, diesen privaten Haushalt, schauen wir eben gemeinsam mit dir in dem Buch Eine Liebe fürs Leben, Alma und Alfred Hitchcock. Sie war seine Seele, ist die Unterzeile noch dieses Buches. Das ist ein Satz von Norman Lloyd über sie. Thilo Wüdre hat das Buch geschrieben, erschienen im Heine Verlag für 24 Euro. Das ideale Weihnachtsgeschenk für Hitchcock-Verrückte, wie wir es hier sind. Thilo, schönen Dank.
Ich danke dir.
Radio 1. Nur für Erwachsene.